Peter, ich habe das Vergnügen, dich morgen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Ich möchte dir gerecht werden und vor allem deinem Anspruch, ein Multitalent zu sein. Mit welcher Berufsbezeichnung könnte ich dich da am besten vorstellen?
Immer noch relativ am besten ist, wenn man sagt, Medienkünstler. Wenn man aber unter Medien nicht nur die technischen Revolutionsmedien versteht, wie Foto, Film, Video, Digital und Audio, sondern wenn man weiß, dass ja historisch die Medien als eine Erweiterung des Materialbegriffs entstanden sind und dadurch rückwirkend auch die klassischen Disziplinen wie Malerei, Skulptur oder Reproduktionstechnik zu Medien werden. Hier ist es eine Möglichkeit, eben diese drei Bereiche, wo ich arbeite, sozusagen als Künstler oder als Wissenschaftler oder als Denker, also zu sehen, eben, dass ich in verschiedenen Medien arbeite. Ne? Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man ja, dass sozusagen sich durch diese verschiedenen Medien quasi diachron bestimmte Sujets entwickeln, wie zum Beispiel das Identitätsproblem, ja, oder die Sprünge von realer Ebene zu abgebildeter Ebene und zu abgebildeter Abbildung, oder damit zusammenhängend die Probleme von Natur und Technik, wenn ich mich zum Beispiel in der Computerwissenschaft mit Fraktals interessiere, ja, das sind, wo halt Maschinen und Maschinenintelligenz extrem raffinierte mathematische Operationen machen, dass Bilder entstehen, die der Natur ähnlicher sind denn je. Ja. Diese Selbstsimilarität, das Fraktal geht nicht wieder zurück auf das Problem der Identität, was mich schon seit den 70er Jahren beschäftigt oder sogar im Film schon seit den 60er Jahren. Es ziehen sich faktisch durch meine drei Aktivitäten als Künstler, Philosoph und Wissenschaftler, wie auch durch meine gesamten Medien, ziehen sich quasi diachron bestimmte Sujets durch.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Problem der Identität nehmen, so ist das ja bei den Franzosen ein Horrorwort. Sie wollen ja die Identität leugnen, ablegen zugunsten eines neuen Subjekts, das eben quasi ohne den Zwang zur Identität auskommt. Wie siehst denn du dieses Problem?
Ja, ich beschäftige mich gerade mit Identität, indem ich daran hinweise auf die Spaltung. Ne? Ja, also klarerweise ist es sozusagen, diese Arbeit über Identität ist eine Subversion bezüglich der Identitätsbegriffs, indem ich eben schon zeige den Riss zwischen Zeichen und Gegenstand, ne? Oder den Riss zwischen Signifikant und Signifikat, zeige ich ihm, dass diese Spaltung, der ursprüngliche, dass aus der Spaltung das Subjekt entsteht. Ne? Das kann man natürlich als Medien gut zeigen, dass man sieht, wie eben der Körper in der Abbildung anders ausschaut oder wie einfach die mediale Darstellung schon des Subjekts eine Spaltung mit sich bedingt. Also ich tue mich ja nicht beschäftigen mit der Identität im Versuch einer holistischen Einheit, ja, sondern gerade eben, um die Differenz und die Spaltung als Fundament des Subjekts zu zeigen. Ne. Das heißt, ich beschäftige mich viel mehr mit der Heterogenität, ja, mit dem Heteronomen, und als wie mit der Autonomie des Subjekts.
Dem Homogenen.
Mit dem Homogenen. Ja. Also ich habe jetzt nur sozusagen mehr einen klassischen Begriff genommen, ja, um zu sagen, in China in den 60er Jahren hat das ja schon angefangen, dass ich eben interessiert war an der Spaltung. Ja? Sozusagen, wenn ich einen Körper wieder einen Körper produziert habe, war zwar eine Einheit vorhanden, ne? Wenn man eine Operation auf einen nackten Körper produziert, aber gleichzeitig sieht man, dass das eine Bild ist und das andere die sogenannte Wirklichkeit ist. Also man hat immer das Gefühl gehabt, es geht mir eigentlich um die Spaltung. Mhm.
Du hast vorher Wirklichkeit gesagt, du hast in einem Text auch mal einen Versuch gemacht, Realität zu definieren. Mir schien, dass du da dich mehr oder weniger doch an den Hyperrealitätsbegriff von Baudrillard angelehnt hast. Oder sehe ich das vielleicht zu nah da drauf?
Ich glaube, dass das schon also sehr ähnlich ist dem Hyperrealbegriff von Baudrillard. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich, glaube ich, versucht habe, diesen Text zu zeigen, das kommt klarerweise aus den 60er Jahren, wo das diese damals von Berger geheißen hat, die Wirklichkeit als gesellschaftliche Konstruktion, dass ich versuche, eben noch einmal den Diskurs des Realen als Diskurs der Macht zu definieren. Also auch zu zeigen, immer der Verweis, dass etwas real ist, dient immer nur dazu, die Machtverhältnisse, wie sie jetzt sind, den Status quo aufrechtzuerhalten. Ne? Und das ist vielleicht einmal spurschärfer, als wie der Baudrillard das behandelt, vielleicht. Mhm. Ja? Also, wenn er sozusagen, er beschäftigt sich auch mit dem Verlust des Realen, ne? Während beim Standbild ist es eher der, dass man sieht, es wird das Reale krampfhaft aufrechtgehalten, die Illusion des Realen, ne? Ja? Eben um an der Macht bleiben zu können. Ne? Also es ist das gleiche Problem, die gleiche, fast der gleiche Begriff des Realen, nur von der anderen Seite. Ja? Also ich habe oft das Gefühl, dass der Baudrillard die Analyse wunderbar macht, dass er aber von doch irgendwie einen, immer der Verlust beklagt, das Verschwinden. Ne? Und deshalb gibt dann das Ganze so einen Touch des Konservativen. Ne? Mhm. Dass man etwas, wenn ich immer froh bin und sogar noch der Wirklichkeit einen Stoß gebe, dass sie ja verschwindet. Ne? Weil damit für mich damit auch die Macht verschwindet und andere Denkverstellungen, das, wo das, das Reale so was Festes, Substanzielles ist. Ne?
Jetzt sagt er ja auch, er spricht von der Simulation. Und mir scheint, du handelst ja auch mit deinem Medienbegriff, dir einen ähnlichen Begriff ein wie der Simulation. Und für ihn ist Simulation natürlich was Negatives und für uns alle eigentlich, indem das Leben uns ja ausgepeitscht wird. Wie siehst du die Möglichkeit der Rückgewinnung des Körperliches innerhalb der Medien?
Eben, also das ist wunderbar genau der gleiche Punkt. Wir behandeln also gerade beide immer den gleichen, ähnliche Begriffe wie der Baudrillard, aber es ist auch hier genau der Unterschied. Ich begrüße die Simulation. Also ich fange jetzt mal von dem einen Punkt an, bevor ich auf diese Frage komme. In der Physik, in der Natur heißt es können nicht zwei Körper gleichzeitig denselben Raum einnehmen. Ja? Nicht zwei Körper können gleichzeitig in demselben Raum sein. Aber durch die Simulation ist es mir möglich. Ja? Das heißt, ich kann, wenn zwei Gegenstände bloß simuliert werden, ja, da können sie gleichzeitig im selben Raum sein. Also das ist eine Möglichkeit, ja, die Natur zu überwinden. Deswegen begrüße ich die Simulation, die jetzt nicht nur den Gegenstände, die Physik, die den Raum simuliert, sondern auch die nächste Etappe, das ist ein Teil meines Vortrags, wir werden auch die Zeit simulieren. Ja. Und dadurch wird es, man sieht es schon im Fernsehen, dadurch wird es möglich, verschiedene virtuelle Räume ineinander zu schachteln. Man kann sozusagen reale Räume nicht ineinander schachteln, genauso wenig wie reale Gegenstände. Ne? Aber der ganze Trick der Telekommunikation, ja, und der Technologie als Ausdehnung der Sinnesorgane ist ja gerade durch die Simulation neue Hyperräume und neue Räume, virtuelle Räume zu schaffen. Jetzt sozusagen, was beklagt wird, ja, ist klarerweise, das heißt, wenn der physikalische Gegenstand verschwindet, dann deutlich ist das bemerkbar als Verschwinden des Körpers. Ich sage immer, wenn jemand, wie Artaud geschrieben hat, das Theater und sein Double, wo meiner Auffassung nach das Double zu verstehen ist, das Theater und sein Körper. Ja? Jetzt ist Folgendes. Ja? Ich würde sagen, dieses Theater und sein Double ist eine Kette von Dubletten, die angefangen hat, mit dem Gegenstand und sein Double der Ware, Gebrauchswert und Tauschwert. Das nächste Double war das Zeichen und sein Double, Signifikant und Signifikat. Diese Kette von Doubles hat zu einer fortschreitenden Entmaterialisierung, ja, geführt. Die eigentliche Grundlage war klarerweise die Entwicklung der Technologie seit dem 18. Jahrhundert. Jetzt ist eigentlich klarerweise paradox, ja, wiederum mit einer weiteren Dublette, ja, diese Kette von Dublierungen aufheben zu wollen. Das Paradoxe ist klar, der Artaud hat gesehen, das Theater war an sich bisher immer der Ort der perfektesten Simulation. Es war immer der Ort sozusagen der Entmaterialisierung, ja, der Sprache. Ja. Im historischen Augenblick, wo man gesehen hat, ja, dass die Gesellschaft ja selbst immer mehr zu einem Ort der Sprache wird, ja, zu einem Ort der Simulation, verliert klarerweise das Theater seinen Sinn, seine Legitimität als Diskurs. Wenn ohnehin schon im realen Leben nur mehr simuliert wird, nur mehr inszeniert wird, nur mehr gesprochen wird, nichts Substanzielles mehr vorhanden ist, ist er versucht, glaube ich, das Theater als Diskurs noch zu retten, indem er gesagt hat, okay, diese Spaltung in Körper und Schauspieler, in Realität und Simulation in Schauspielerei. Ja? Das können wir nur aufheben, indem wir das Echte, das Einführen, das Reale. Ja? Nämlich das ist das Einzige, das Reale wird eingeführt aus dem Körper, durch den Schrei, durch den Schmerz. Und das ist eben das Unangenehme, was ich dann habe, obwohl ich ja selbst in meiner Jugend ein Erdo-Fanatiker war, ja? Dass ich jetzt sehe, das war auch noch einmal ein Versuch von Konservativen her, den Körper zu retten, ja? Das ist mein jetziger Standpunkt, indem ich den Körper benutze, das Reale zu retten, was aber nicht mehr geht. Ja? Ich sage jetzt der Gegenteil, eine Anekdote aus dem göttlichen Leben, ja? Die sehr genau zeigt, wie soll man den Verlust des Körpers vielleicht nicht so sehr beklagen soll, als wie es durch Baudrillard geschieht und wie es durch Artaud geschieht. Ja? Obwohl ich natürlich den Artaud immer anerkenne, dass er dieses Problem erkannt hat vor aller Philosophie. Ja? Nämlich Gödel zum Beispiel hat in den letzten 20 Jahren seines Lebens immer Telefonate vorgezogen und sprechen. Das heißt, wenn die auch im selben Institut waren und das war sein Nachbar, also im Nachbarzimmer, hat er lieber eine Stunde mit dem telefoniert von Zimmer zu Zimmer. Weil er offensichtlich ja, die körperliche Präsenz eines anderen gefühlt hat als Bedrückung. Er hat sogar gesagt, ja, if someone is close to me, I feel him on top of me, der sitzt auf mir drauf. Ja? Das heißt quasi, ja, Gödel bestätigt meine Auffassung, dass wir das Soziale bisher nur gekannt haben als Kontrolle. Ja? Wir haben die Vorstellung in unseren Mythen, ja, das Soziale ist etwas, was wir, wo die Freiheit herrscht, ja, wo wir kommunizieren, und deswegen schreien wir alle, sind wir so begeistert von dieser Ekstase der Kommunikation. Ja, und wir denken, wenn nur die sozialen Umstände besser wären, dann würden wir alle besser kommunizieren können. Meine Auffassung ist gerade das Gegenteil. Bisher können wir das Soziale nur verzerrt als Kontrolle. Und das Beste war klarerweise, das sieht man auch, und das Soziale konnte am besten kontrolliert werden durch den Körper. Durch den Körper, ja, indem ich über den Körper Gewalt ausüben kann, Schmerz ausüben kann, indem ich ihn zwingen muss, dass er sich ernähren muss, ne, kann ich den Menschen so in jede Abhängigkeit bringen, ne, vom Militärischen bis zum Ökonomischen. Ne. Der Körper ist die Möglichkeit der Kontrolle des Sozialen. Ne. Das heißt, wenn jetzt der Körper verschwindet, ja, öffnet sich auch neue Möglichkeiten der Kommunikation. Wie zum Beispiel das Telefon. Ich sage immer, wenn ich mit jemandem telefoniere und ich etwas sage, was dem nicht passt, kann er mir keine schmieren. Ja. Er kann auflegen, aber dann ist es sein Kaffee. Ne? Er kann, aber solange ich mit ihm telefoniere, habe ich eine Distanz, wo er mich nicht bedrängen kann. Ne? Und das hat Gödel, in der seinen letzten 20 Jahren wahnsinnig empfindlich gewesen ist, gespürt. Ja? Er wollte sich der sozialen Kontrolle, er wollte sich entziehen, damit, einfach, dass er sich selbst darstellen muss. Ne? Wenn er mit jemandem spricht, muss er einfach die ganzen Normen der Freundlichkeit, der Höflichkeit, alles durchgehen. Alles sublime Momente der Kontrolle. Beim Telefonieren kann er sich auf das Geistige, auf das Wesentliche der Botschaft beschränken. Ne? Er kann auch immer leichter Gespräche abbrechen, ne? Als wenn er sozusagen jemand vom Raum hinausschieben muss. Ne? Also ich glaube eben, ich sage eines, ja, wenn etwas verschwindet, wenn der Körper verschwindet, ne, ja, wenn der Raum verschwindet, wenn das Reale verschwindet, heißt das jetzt nicht, ja, dass jetzt was Schlechtes nachkommt, sondern im Gegenteil, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass neue Vorstellungen, ja, ja, eines Körpers, ja, neue Vorstellungen des Sozialen der Kommunikation,
ja,
auftauchen.
Jetzt ist das ja, gelinde gesagt, ein sehr positiver, fast schon futuristisch positiver technologischer,
richtig,
Akt der Bejahung.
Ja.
Jetzt kann man ja aber auch, oder man muss sogar, wenn man immer auf dieser wirklich schwierigen Grenzgängerposition sich bewegt, des Denkens auch wiederum, nämlich also des Distanznehmens, muss man natürlich auch sagen, ja, die Macht wird nicht einfach mit dem Körper dahingeschwunden sein, sondern die Macht kann sich ja schließlich auch in den Medien wieder neu etablieren. Wie siehst du denn dort die Möglichkeit? Bis jetzt wurden die Medien ja erst recht machtimmanent eingesetzt.
Das ist das größte Problem, genau, dass sozusagen dass die Technologie ja faktisch, wie man eben sieht vom Militär, ja, die Technologieforschung mit militärisch funktioniert, die Technologie ist zu einem Monopol quasi der Macht geworden. Ne? Aber ich sehe das so, weil gerade die Macht weiß, ja, welches freiheitliches Potenzial die Technologie hätte, ja, umso mehr muss sie panikartig, ja, krankhaft, ja, die Technologie monopolisieren, ja, im Dienste der Macht. Ne? Das Problem ist sozusagen, dass wir anfangen müssen, als Denker, als Philosophen, so wie wir sozusagen ein Naturrechtsphilosophie, also philosophisch in Frage gestellt haben, ja, in den vergangenen Jahrhunderten, wir jetzt auch sozusagen eine Art Technikrecht in Frage stellen müssen. Ne? Wir können jetzt sozusagen, unsere ganze Verfassung, unsere ganze Ökonomie ist auf einer Art humanisierten Naturrecht aufgebaut, ne? Wie man es beim Bloch ja schön auch sieht. Ne? Und der nächste Schritt ist eben für die nächste Zeit ist, diese Besetzung, ja, der Macht, ja, auf die Technologie, ja, die philosophisch richtig zu bekommen. Und das geht natürlich nicht so einfach, wie wir geglaubt haben in den 60er Jahren, durch Medien-Guerilla und solche Geschichten. Ja. Das waren so wirklich das waren zwar lobenswerte Versuche, oder es ist heute noch, gibt Paper Tiger oder so Mögliche, oder wie auch die Semiotiker das machen, dass sie einfach den Diskurs der Macht dekonstruieren über die Medien. Ja. Das geht nicht, sondern ich glaube, das bedarf einfach gewaltiger philosophischer Begriffsschöpfungen, ja, und Innovationen von Denksystemen, damit wir sowas in den Griff bekommen. Ne? Aber das ist der nächste fatale Stufe der menschlichen Evolution.
Ja? Mhm. Aber jetzt kann man doch sagen, es gibt zwei Zweige, Äste. Der eine ist derjenige, der Massenmedien, sagen wir Medien mal speziell als Massenmedien gesehen, der andere wäre der Medienbegriff, in McMillan gebrannt hat, der sehr verwässert ist, so vom Steigbügel bis zur Schreibmaschine, ist alles Medien. Nicht wahr? Jetzt gibt es ja da auch zwei Positionen. Also sagen wir mal, diejenige, die sagt, man muss die Medien abstellen, weil sie sind sowieso zu nichts gut. Das ist der Pessimismus, der Medienpessimismus von mir aus, von Baudrillard. Dann gibt es ja aber auch die Manipulationstheorie von Enzensberger, die wurde ja bis heute nirgendwo eingelöst. Aber wie siehst du die Möglichkeit, dass man innerhalb einer Masse, und die Masse ist halt da die Größe nun, der Bezugsrahmen, dass man da die Medien sinnvoll gebrauchen kann? Wie siehst du da überhaupt eine Chance?
Die Medien, das sehe ich so, Ich bin im Prinzip immer der Auffassung, dass in dem Moment, wo ein Verlust beklagt wird, sozusagen, ne, ja, also dass hier erst sozusagen der Beginn ist, ja, dass man das erobern kann, ja, was scheinbar verloren gegangen ist. Das heißt, wenn heute beklagt wird, ja, der Verlust der Beziehung des Volkes zur Kunst, diese berühmte Klage seit dem Zweiten Weltkrieg oder sozusagen schon, also zwischen seit dem Ersten Weltkrieg, ist es erst um das Jahrhundert, was entdeckt, ja, dass das Volk auch keine Beziehung gehabt hat zur Kunst. Ne? Bis im 19. Jahrhundert hat das Volk ja Kunst gar nicht gesehen, weil es nur in den Kirchen ist ja kaum hingekommen. Erst jetzt, das ist aber dieses Paradoxe, mein Geschichtsbild ist eher kompliziert und auf Paradoxien aufgebaut, wo wir entdecken, dass das Volk gar keinen Zugang hat zur Kunst und gar keine Begegnung hat zur Kunst. Und diese Entdeckung beklagen wir dann gleich als Verlust, wie man sie gehabt hätte. Und genauso ist es jetzt. Die Medien sind klarerweise, glaube ich, eine ungeheuer radikale und Transformation unseres Kulturbegriffs. Ja? Und deswegen beklagt man sozusagen mit dem Auftauchen der Medien als Niedergang der Kultur. Also es wird eingetaucht in diesen kulturpessimistischen Jargon. Ja? In Wirklichkeit, wenn ich jetzt wieder umdrehe nach meinem Modell, zeigt es, dass die Medien klarerweise diesen alten Kulturbegriff, da bin ich auch hier heilfroh, bin ja, ja, weil der alte Kulturbegriff war für mich immer und ist bis heute, und das kann man auch belegen, bis zu Karl André, der gesagt hat, ja, Culture is art is what I do, culture is what is done to me. Ja? Kunst ist, was ich tue, Kultur ist, wenn ich das jetzt schreibe, was mir angetan wird. Man kann sogar sagen, Kultur tötet die Kunst. Ja? Kultur war immer ein Machtdiskurs und Kunst war immer der Versuch von Individuen, sich gegen diese Macht aufzulehnen, sozusagen. Ja? Das heißt, der Kulturbegriff wird durch diese Medien natürlich, der wird verschwunden. Ja? Und das sieht man jetzt, das wird weggedrängt. Ne? Und deshalb sagt man, die Medien bringen die Kultur um. Ja? Das hat der Kulturpessimismus. Aber ich sehe ja gerade im Gegenteil, die Medien bringen neue Kulturmöglichkeiten hervor. Es ist ja nicht so, eine Serie wie Dynasty, ja, oder wie Dallas, die verramschen mal alle narrativen Modelle der Hochkultur à la Shakespeare. Ne? Diese ganzen Intrigen, was da so gibt, diese Rachespiele, das ist ja nur ein Ab, die schreiben auch wirklich buchstäblich ab.
Das Barock-Intrigenspiel.
Ja? Barock-Intrigenspiel ist auf. Einfach auf Ölmillionäre übertragen, ne? Genau. Mit Nachfolgeprobleme, Kindesprobleme. Die schreiben das auch buchstäblich ab, diese Leute und so weiter, diese narrativen, rhetorischen Figuren. Jetzt sind wir nicht davon betroffen von dieser Schunde, wir sehen, das ist die Massenmedien treffen jetzt auf, also die Massen sehen jetzt am ersten Mal diesen Schund. Nur wenn wir es jetzt mal neutraler sehen, kann man sagen, die Massen haben wir bisher Shakespeare gar nicht gesehen. Ja? Ja? Das heißt, diese kleinen Leute, die jetzt in diesen Häusern sitzen weltweit, treffen jetzt zwar auf Shakespeare verzerrt, ja? Ja? Und auf eine widerliche Form, ja? Von mir aus gesehen, als Künstler und als Kenner der Hochkultur, aber ist es nicht was Interessantes, ich glaube trotzdem, dass es was Positives hat, dass die zumindest einmal Shakespeare kennenlernen, nicht nur jetzt, dass er als Bruchstück, es wird dadurch möglich, glaube ich auch, dass dadurch eine andere Erzählformen freigesetzt werden. Das heißt, die Erzählformen, ja, die jetzt Leute wie ich mache, ne, ja, oder wie die Chantal Ackermann oder die Ware Expert oder irgendjemanden, ja, diese Splitterästhetik, ja, wie du sie nennst, diese auch in der Erzählform findet, die wären meiner Auffassung ja gar nicht freisetzbar gewesen, ja, wenn nicht die Hochkulturerzählformen zertrümmert werden durch die Massenkultur. Es hätte sich sozusagen, dass sowas überhaupt auftauchen kann, wie die Oettinger. Ne? Vor 100 Jahren wäre doch das an den Rand gedrängt worden wie nichts. Ne? Es gibt ja schon Vorläufer von solchen formalistischen Sachen, ne? Aber es ist ja ein Roussel und alle Vorläufer sind ja sowieso gescheitert komplett. Ne? Und dass es heute möglich ist, ja, solche raffiniertere Erzählformen, ja, wie im Oettinger oder alles Mögliche, ne? Überhaupt den Fernseher zu zeigen,
die ist hier natürlich auch gut gefahren. Also man kann sagen, es ist ein verschwindend also kleiner Zeitteil wird diesen avantgardistischen oder klugen oder künstlerischen, ja, ja, Umsetzungsformen, ja, doch auch, ja, gewährt.
Richtig. Okay. Aber nicht im Sinne von Minoritäten, wie man sieht, sondern ich sehe das stärker. Diese Formen wären im 19. Jahrhundert nicht tolerierbar gewesen. Es hätte keine Ideologie gegeben von der Hochkultur her.
Es hätte noch viel mehr, ja, Kulturimperialismus gegeben.
Richtig, ja, ja.
Genau.
Ja.
Der wurde, ja, durch die Massenmedien doch schon ein bisschen aufgeweicht, dass das auch, ja, wieder möglich, ja, ja. Also, dass du doch einen positiven Einsatz auch der Massenmedien siehst, sowohl in ihrer primär mal negativen Wirkung, richtig, aber auch die, ja, Öffnung zugunsten, ja, positiver Form. Ja. Jetzt, wie siehst du, wenn du dich jetzt Mediendichter, als Mediendichter, ja, bezeichnest, ja, oder als Medienkünstler? Ja. Meine, Was siehst du da praktisch als vorrangiges Element? Kann man überhaupt noch eine Art so Hierarchisierung der Künste machen? Sagen wir mal, wenn ich Kants Kritik der Urteilskraft lese, steht da zuallererst die Dichtkunst. Bei Heidegger ist es noch haargenau gleich. Also, Wie siehst du das heute in unserem, wie du vorher den Buchtitel vorher kurz erwähnt hast, im Büchergestell, optischen Zeitalter? Kann man das überhaupt noch sagen?
Also ich glaube, das glaube ich, haben ja auch einige der Autoren schon geschrieben, die wir gemeinsam schätzen, dass wir schon, also dass die visuellen Medien, ne, aus verschiedensten Gründen, nicht immer aus edlen Motiven, ja, die entscheidendsten sind heute. Ne? Also ich glaube, die Klagen, die Joyce gehabt hat quasi, ne, dass er so viel weniger verdient als wie Picasso oder wie Stravinsky, von denen er sich als Künstler gleichgestellt hat, ne, zeigt doch, dass die Medien wie also Musik und wie Malerei, ja, heute also ungeheuer dominieren gegenüber der Literatur. Nicht nur, was, wie gesagt, also auch sehr oft aus rein interessanten ökonomischen Gründen, die wir jetzt nicht diskutieren wollen, also das war seines eine ökonomische Klage. Ne? Das heißt offensichtlich, unsere Kultur, ja, also in Weise eine Medienkultur ist, ja, das heißt also von Radio bis zum Fernsehen, hat ein ungeheures Bedürfnis, ne, ja, noch visuellen Futter, ja, dass es sozusagen kanalisieren kann, dass es durchschleusen kann, um und weg durch diese Kanäle. Und nachdem das ja im 19. Jahrhundert nicht da gewesen ist, sozusagen, diese Medienkanäle, ja, ist es klar, dass eben nur der einzige Kanal da war, die Literatur ist, wo es eben sozusagen so viele visuelle Kanäle gibt, von Zeitungen bis zum Fernsehen, ist es auch eine gesellschaftliche Geschichte, dass das Pendel immer in die andere Richtung extrem ausschlägt. Ne? Also ich glaube, dass zur Veränderung, also es ist fast zu einer evolutionären Veränderung, ne? Ja, die bisher ja getragen ist, also ich bin sehr von ihm beschäftigt, auch mit Anthropologie, wo man es deutlich gesehen hat, ja, dass die Sprache sozusagen sehr ähnliche Funktion gehabt hat wie die Erfindung des Werkzeugs. Ja? Also man hat Tests gemacht, ja, dass Affen Werkzeuge nur bis 80 Meter suchen und dann aufgeben. Ne? Wenn der Mensch imstande ist, über hunderte Meter Werkzeuge suchen, sich zu erinnern. Ne? Also dass man ein Werkzeug wieder benutzt, um ein anderes Werkzeug zu machen. Ne? Das ist diese Meta-Werkzeuge, ne? Das, was kein Affe zustande bringt. Ne? Der nimmt den Stab und den Stab holt er sich die Banane. Aber nimmt keinen zweiten Stab und schleift sich den zweiten Stab zurecht. Ne? Also die ganzen Charakterisierungen der Werkzeuge, dieser Symbolisationsfähigkeiten, das ist die gleiche Quelle, die die Sprache vorgebracht hat. Ne? Und dass jetzt sozusagen doch jetzt nach der Sprache, nach der verbalen Sprache und nach der ersten Phase des Werkzeugs, aber dann der verbalen Sprache, dass wir jetzt dabei sind, neue Formen, ja, der Symbolisation hervorzuholen. Ne? Und dass wir erst den Beginn leben einer optischen Kultur, wo wir auf eine ganz neue Weise schon jetzt erproben, ne, Codes zu entwickeln. Ne? Also ich ziehe dann eher vor, eben den Begriff Code, indem der dann die verbale Sprache einpasst, auch wie die Ikonografie. Ja? Oder eben, was jetzt mein Lieblingsthema ist in letzter Zeit, eben das Logo. Ne? Ja? Das heißt, was Baudrillard beklagt, ja, als semiokratische Katastrophe, ne, dass die Zeichen alle implodieren, ja, ist es auch wieder das Problem, jetzt wollen so viele neue visuelle Zeichen auftauchen, die in der Tat, ja, ja, eben das Beispiel von mir ist immer, Verwirrung schaffen. Ne? Man sieht einen Tank, ja, und man sieht auf dem Plakat, einen militärischen Tank, und Plakat steht drauf, Have a Company Car. Ja? Ein Tank ist kein Auto, ne? Es ist gerade das Gegenteil. Aber wir sind doch so weit, dass jeder das realisieren kann. Ne? Und die Aufgabe ist klarerweise, den Leuten Sprechen beizubringen, so wie in der Schule, das muss man den Leuten beibringen, diese visuelle Codes zu entziffern. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Sprache nicht gelogen hätte. Es ist ja auch so, wenn das steht Privateigentum, ist es ja genauso eine Lüge. Ja? Und das hat ja auch keiner gesagt, ja? Weil das ist eine Fiktion, Privateigentum. Ne? Wie man sagt, es hat keiner gesagt, das ist demokratische Katastrophe, ne? Ja? Das durch die Sprache immer gelogen. Jeder Vertrag ist schon eine Lüge, wenn man sich an Rousseau erinnert, ne? Der das pausenlos beschwört hat. Ne? Also, jetzt könnte man sagen, die Frage ist eher, diese visuellen Codes, führen sie den Logozentrismus weiter, ja? Ja? Wie es die Sprache gemacht hat, oder sind sie eine Bedrohung des Logozentrismus? Und hier, ja, folge ich eher Lacan, der eben eher sieht, wo man eben eher sieht, ja, dass das Bild, ja, ja, eben als Anamorphose, ja, als Täuschung, als Blickköder und alles, was dahinter steckt, dass das Bild eher eine Bedrohung des Logozentrismus ist. Ja. Und dadurch hat diese neue optische Kultur, ja, ist nicht nur, wie das
eben... Darin siehst du eben die Chance.
Die Chance,
ja, Bedrohung. Genau. Jetzt ist es ja so, dass, sagen wir mal, das Signifikant, oder, vom Signifikanten verdeckt wird, wie du es gerne, genau, so schreibst. Ja. Wie siehst du jetzt die Möglichkeit, dass irgendjemand, sagen wir mal, künstlerisch eintauchen kann in diese signifikanten Verschiebung oder Aufdeckung zugunsten einer, sagen wir mal, positiven oder künstlerischen Wertung des Signifikanten?
Diese Möglichkeit habe ich selbst nicht entdeckt. Ich habe ehrlich gesagt selbst nicht entdeckt.
Also du machst bis jetzt Kritik der Überdeckung der Signifikanten durch andere Signifikanten, auch durch die Beschleunigung der Bilder von mir aus, oder? Genau. Aber du wüsstest auch keine Möglichkeit einer positiven, sagen wir, Öffnung, wie man da was machen könnte.
Es ist aber offensichtlich so, dass das zeigt die Tragik der Kunst, ne? Ja, und dass es der Kunst scheinbar gar nicht gelingt. Ja? Das heißt, die Kunst kann, wenn sie sich entweder sie ohnehin bejahen, ja? Und wenn sie dann am weitesten sich vorwagt, am avanciertesten ist, dann ist sie meistens eh nur Kritik, ja? Ja? Oder Dekonstruktion. Ne? Diese ganzen linken Künstler, von der sogenannten avancierten postmodernen Künstler bis zur Barbara Kruger, was machen sie? Sie machen nur mit Werbemitteln, mit den gleichen Werbestrategien Kritik der Werbung. Ne? Sie verwenden genau die gleichen Mittel. Ja? Und wie man ja weiß, ist die Barbara Kruger war ja jahrelang in der Werbung, ne? Sie war sogar einer der berühmtesten Werbeleute, mir fällt jetzt der Name ein, war ihr persönlicher, wie sie selbst sagt, der persönliche geistige Mentor, ne? Also einer der berühmtesten Werbeleute. Ne? Also und es geht halt her, tut die gleichen Strategien, also nur sie die Werbung dekonstruieren. Das ist mit der Tara Birnbaum genauso. Ne? Also es, oder wie der Hacke und so weiter. Ne? Also die Kunst ist scheinbar, das ist eben das, was ich merke am Ende der Logokultur. Ne? Ich dachte mir der Verdacht auf, dass das, die Kunst selbst ein Diskurs ist, ja? Scheint mir, ja? der das Signifikat verdeckt. Ja? Das ist das, was ich jetzt entdecke langsam mit den Sätzen, ja, weil ich immer geglaubt habe, die Kunst ist eine Möglichkeit der Aufklärung. Ne? Und ich sehe, das Einzige, was sie noch machen kann, ist höchstens noch eine Kritik innerhalb des Bestehenden. Ne? Aber nichts, was das Bestehende transformieren könnte. Also was Positives, jetzt ist simpel gesagt. Ne?
Aber wenn du jetzt dich als Medienkünstler bezeichnest, oder? So sehe ich, was sind die Realisate, von denen man sagen kann, sie haben einen so und so Stellenwert innerhalb unserer künstlerischen Kleingemeinde, die ja klein genug ist, oder? Reizt es dich da nicht fast mehr, das ist jetzt so einfach wirklich nur eine Frage, dich selber als von mir aus Künstlerphilosophen zu bezeichnen, der dann unter Umständen auf eine Realisation verzichtet, ich meine jetzt nicht Konzeptualart und so weiter, sondern dass du mit deinen Ideen so viel bewerkstelligen kannst, dass du dadurch vielleicht gerade wiederum den Signifikat herkriegst.
Ich glaube, du hast vollkommen recht, das ist das, was ich so lange nicht, also das ist das, was ich jetzt mache, was ich dabei bin, machen, was ich in Zukunft einschlagen werde. Das heißt, dass ich sogar diese Position, die schon interessiert war, aufgeben muss, einfach aufgrund der Logik, eigenen Logik gezwungen bin, dass ich sogar eben die Kunst aufgeben muss, an der ich auch immer gehangen bin, faktisch emotionell seit meiner Kindheit. Das war für mich einfach eine Möglichkeit, dass ich den Zwängen der Gesellschaft und der Realität entkommen. Also ich immer glaube, die Kunst ist ein Mittel, aber jetzt entdecke ich langsam, dass es vielleicht sogar die Zwänge des Realen und der Wirklichkeit fortsetzt und auch der Kommunikation, dass es der raffinierteste Diskurs ist, ja, der Macht. Ja, ja. Die Freiheit, also eben genau wie ich vorhin sage, wie der Signifikant, den gegenteiligen Signifikat verdeckt oder so ähnliche Sachen, dass die Kunst der raffinierteste Versuch ist, ja, der Macht und der Realität an der Macht und im Rahmen zu bleiben. Ne? Und dass ich, wie du richtig sagst, ich spüre das jetzt sozusagen jenseits einer Konzeptkunst, was immer noch Kunst, was auch der Versuch war, noch einmal den eigenen Signifikat oder Signifikant aufzuheben, dass ich doch also einfach also reiner Künstlerphilosoph werden muss, ja? und die künstlerischen Materialisationen aufgeben muss. Ne? Und dass das der eigentlich konsequente Weg ist, um von daher noch was Positives zu setzen. Ne? Dass ich das Positive eben genau das ist, dass ich in der Kunst gar nicht setzen kann. Ne? Mhm. Ja?
Weil man sieht ja, dass es heute nicht so erfolgreich ist wie Kunst. Das heißt, der Künstler ist zum eigenen Auftraggeber für eine Werbekampagne geworden und ist derjenige, der es noch unterzeichnet. Somit schaltet er ja auch die Werbeagentur aus. Also ich meine, er ist der raffinierteste gesellschaftliche Integrationist, den es heute
noch genommen gibt. Und sogar noch schlimmer, die Kritik des Kapitals, ne, ja, landet dann genau im Zentrum des Kapitals. Ne, wie im Fall, also das ist jetzt nur meine urfreche Beschreibung, aber es ist erst doch, passt in dieses Bild hinein, dass der Beuys, der so also vordergründig immer das Kapital kritisiert hat, am Topgeschoss der Deutschen Bank landet. Ja? Oder dass eben sozusagen, dass eben sehr, sehr, das heute scheint mir wirklich die Kritik des Systems, das ist heute der beste Weg im System erfolgreich zu sein. Ne? Und die Kunst ist in dem Sinne.
So wie Abi Hoffmann und all die Leute,
richtig,
also die linken Aufbegehrer, die sind alle total geschluckt. Ja.
Oder sogar auch Künstler sozusagen wie Ölen und so weiter, ne? Sozusagen die versuchen, ja, in der Malerei kritisch zu sein, ne? Ja, oder Kippenberger, ja, oder Barbara Kruger, ja, die landet jetzt klarerweise eben bei der schickesten Galerie von New York, ja, bei der Mary Boone. Ja. Das heißt, Kunst ist heute eher der Diskurs geworden, viel mehr noch, ja, als wie der Diskurs des Militärs oder ja, der Institutionen, also wie im Foucault geglaubt hat, ne, des Wahns, ne, oder das Militär, das Gefängnis. Ne, ja. Es tauchte mir der Verdacht auf aufgrund dieser philosophischen Arbeit, ja, dass eben nach dem Gefängnis, nach dem Krankenhaus, ja, also nach der Medizin, ja, und so weiter, dass die Kunst selbst, ja, ja, das wäre das letzte,
und nicht, das letzte Gefängnis
wäre. Das letzte Gefängnis wäre. Das wäre
das letzte Band, Irrenhaus.
Das letzte Irrenhaus, so. Ja, das wäre der letzte Band, den Foucault hätte machen können. Ne? Und da war so das.